herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Wir sehen Sie seit Jahrzehnten ständig im Fernsehen. Serien, Filme, Romanzen, Krimis, Psychodramen. Sie hat alles im Repertoire. Man glaubt, sie so gut zu kennen, dass man das Gefühl hat, mit ihr befreundet zu sein. Sie ist tough und cool und klug. Sie ist schlagfertig und witzig und sie wirkt immer gut aufgelegt. Und sie hat eindeutig mehr Energie und Temperament als viele Gleichaltrige. Na, von wem spreche ich wohl? Genau. Jutta Speidel, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Toll. Kannst du das alles bitte noch mal sagen? Das tut gut.
Ich druck das aus.
Und ja, lass mir eine Dauerschleife machen.
Und was ich nicht gesagt habe, du bist auch sehr sportlich und du gehst ja andauernd schwimmen. Gehst du das ganze Jahr?
Ja, im Moment nicht, muss ich sagen, weil es ist noch verdammt kalt und ich bin kein Winterschwimmer. Also das mache ich nicht.
Also wann fängst du an? Wann badest du an?
Dann, wenn ich das Gefühl habe, dass wenn ich rauskomme, dass ich nicht friere. Also ich mag gerne, das Wasser muss gar nicht so warm sein. Das reicht mir, wenn das 15, 16 Grad hat. Aber ich mag es draußen warm.
Ja.
Und wenn es dann draußen kalt ist, dann mag ich da nicht in so kaltes Wasser gehen.
Ja, weil man ja anschließend dann erstmal friert, bevor man wieder angezogen ist.
Ja, und dann geht's mir auch nicht gut, weil ich möchte ja schwimmen und genießen.
Ja, und wo schwimmst du dann?
Ich habe bei mir 4 Seen und die kann ich radeln. Das tue ich eigentlich auch immer. Und dann suche ich mir aus, in welchem See ich jetzt heute schwimmen möchte.
Das soll ja sehr, sehr gesund sein, ne? Dieses regelmäßige Schwimmen für den gesamten Körper.
Sagen wir mal so, jeder muss das für sich selber empfinden. Ich finde Schwimmen wunderbar. Ich kann zum Beispiel gar nicht joggen. Joggen ist für mich etwas, das mag ich nicht. Weder meine Füße, noch meine Knie, noch mein Busen mögen das. Es ist alles etwas. Andere lieben Joggen und finden da, dass das ein Flow ist und dass das dann irgendwie ihnen eine Freiheit oder sonst was gibt.
Aber du würdest nicht so im Schwimmbad schwimmen, also in so einem Hallenbad?
Nee, ungerne. Erstens wegen dem Wasser, ich mag kein Chlor. Und dann zweitens, weil dann am Beckenrand Leute vorbei sind. Oh, schau mal, die Speidel, die schwimmt da. Hast du es gesehen? Ja. Die kann ja gar nicht gescheit schwimmen oder so.
Genau. Und Yoga machst du auch, ne?
Das ist auch ein lange, lange, sehr, sehr lange. Also ich glaube 40 Jahre oder sowas.
Jutta Speile ist zu Gast auf dem roten Sofa. Da wollen wir doch ein paar Bilder aus ihrem bunten Schauspielerinnenleben sehen. Oder Janice D'Souza hat da was im Angebot.
Warum bin ich hier?
Darüber musste Jutta Speidel privat nie groß sinnieren. Schon als junges Mädchen spielt sie neben Hansi Kraus. Mit Anfang 20 verzaubert sie Publikum und Kollegen in 3 sind einer zu viel.
Übermorgen?
Ja.
Ob als rothaarige Baronin im Forsthaus Falkenau oder ungeschminkt als leidenschaftliche Nonne.
Ich bin nicht hier, ich bin außer mir.
Jutta Speidels Energie und Lebenslust übertragen sich auf all ihre Rollen. Zuletzt durfte sie sogar auch ein bisschen böse sein.
Ich habe in meinem ganzen Leben noch niemals gelacht. Das ist ein Scherz.
Pünktlich zu ihrem 70. erschien nun ihr Debütroman über die Liebe zweier Clowns.
Willst du es auch mal probieren? Ja, antworte ich. Aber ich kann es nicht.
Ach was. Die kann doch alles. Heute bei Das, Jutta Speidel.
Ja, ist ja auch so. Ich kann wirklich alles. Und jetzt können wir auch mal aufklären, warum hier alles voller Amaryllis ist bei uns im Studio. Das liegt natürlich an deinem Roman, an deinem Debütroman. Der heißt ja Amaryllis. Hast du einfach gedacht, ich schreibe jetzt mal einen Roman? Oder hast du da vorher so eine Kreativwerkstatt besucht? Oder woher kannst du das?
Gut, jetzt verrate ich dir das Geheimnis. Ich habe vor ungefähr 10 Jahren ein Exposé geschrieben für ein Drehbuch. Und es hieß Die Clownin. Und ich hatte mir eine ganz bestimmte Geschichte vorgestellt, die auch in meinem Buch drin ist. Es ist eigentlich nur das Ende. Und das hätte ich gerne verfilmt. Und damit bin ich ein paar Jahre spazieren gegangen, von Produktion zu Produktion. Also 3 Produktionen hatten das. Und das, die Reaktion war jedes Mal, ach, das ist ja interessant. Ach, das ist ja toll. Ja, super. Ja, gut, da werden wir uns damit befassen. Sie hören von uns. Ein Jahr verging, 2 Jahre verging. Also es war einfach so, dass ich jahrelang mit diesem Ding in der Dauerwarteschleife hing. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt mit dem Ding? Entweder schmeiße ich es jetzt weg, vergesse diese ganze Idee, aber das war so in mir, weil ich eigentlich diese Geschichte so toll fand. Dann kam die Pandemie, wie das bei vielen ja so war. Und ich bin so spazieren gegangen für mich und habe gedacht, irgendwie, das hat alles so keinen Sinn. Also jetzt sowieso, jetzt wird ja gar nicht mehr gedreht und so, brauche ich eigentlich auch gar nicht mehr weiter warten. Und plötzlich dachte ich mir, aber ich könnte einen Roman schreiben. Und wenn ich da den ersten Satz weiß, dann kann ich vielleicht auch schreiben. Dann dauerte das noch so ein bisschen und plötzlich stand der erste Satz da. Und der war, das bin ich, Valerie, soeben geboren.
Ja, und diese Valerie, wenn man sich das anguckt, hat ja was von dir. Es könnte dein alter Ego sein. Also sie ist gleich alt und die Amaryllis. Die Amaryllis spielt eine Rolle bei ihr und hat bei dir auch eine Rolle gespielt. Erzähl mal, wo da die Parallele ist.
Wenn du so willst, dann ist es ein alter Ego eigentlich. Weil ich mir gedacht habe, in jedem Menschen steckt etwas anderes noch drinnen. Also wenn ich jetzt nicht die Jutta Speidel wäre, nicht Schauspielerin geworden wäre, nicht was weiß ich, zwei Kinder habe und einmal verheiratet gewesen wäre und eben diesen Beruf ergriffen hätte, was hätte ich denn sonst noch gerne gemacht? Und so geht es auch eigentlich allen Lesern, die vielleicht das lesen und sagen, was habe ich für ein alter Ego? Ich bin Schreiner, aber eigentlich wäre ich gerne Astronaut gewesen oder irgendwas anderes oder Arzt geworden. Und das war meine Motivation, dass jemand wirklich diese Profession, die er in sich hat, erspürt und etwas macht, was er wirklich gerne machen würde. Also was immer sein Traum ist. Weil ganz viele Menschen auf dieser Welt haben Berufe oder üben einen Job aus, den sie eigentlich nicht wirklich mögen. Stimmt. Aber trotzdem steckt in ihnen etwas und leider haben sie das nicht gemacht. Es ist also ein Mutmacherbuch, dass man wirklich sich zu den Dingen bekennt, die in einem drinstecken und die, wo das Herz dafür brennt und man das unbedingt machen muss.
Ja.
Und die Valerie muss es machen, die muss Clownin werden.
Aber diese Amaryllis, die steht bei der Valerie auf dem Tisch, als sie geboren wird und bei dir was?
Autobiografisch, auch so. Ja.
Also das heißt, bei deiner Mutter, als du geboren wurdest, stand eine Amaryllis auf dem Tisch.
So ist es. Es ist meine Lebensblume. Und ich finde, Amaryllis ist eine tolle Metamorphose eigentlich. Auch eine Entwicklung, die man auch auf die Menschheit übertragen kann. Du hast eine Zwiebel, die hat so und so viel Häute. Und wenn du sie nicht gießt und nicht draußen am Licht hast, dann wird es immer schrumpeliger und die Zwiebel schrumpft zusammen. Und das ist so diese Wartephase, quasi das, wo man sich auch vielleicht mal erholen kann, wo man sich ein bisschen häuten kann, wo man auf einem nachdenklichen Weg ist zu sich selbst und plötzlich hast du eine Idee und die Amaryllis hat auch eine Idee und dann kommt so ein kleiner Stiez raus und dann bringst du diese Zwiebel hoch und dann stellst du sie ans Licht, steckst sie in die Erde, gießt sie und mit einem Mal wächst eine so wunderschöne, hoheitsvolle Blume wie die Amaryllis raus.
Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Aber dieses Clowneske, also auch diese Lust am Verkleiden und vielleicht auch daran, andere Menschen zum Lachen zu bringen, das hast du schon auch ausleben können, oder? In deinem Schauspielerinnenleben bisher.
Ja, es ist sicherlich auch ein Teil meines Berufes. Also ich glaube, dass in jedem wirklich guten Schauspieler auch ein guter Clown steckt. Nur was ich nicht könnte, wäre die Akrobatik.
Ach so,
das ist ein richtig harter Job. Ich kann zum Beispiel nicht meine Synapsen laufen, nicht so, dass ich jonglieren könnte. Oder dass meine Füße was völlig anderes machen wie meine Arme. Also dass ich unten, was weiß ich, mit so einem Radl drehe und vorne mache ich die Bälle oben. Also das sind Sachen. Und dazu pfeife ich noch ein Lied. Also fände ich völlig überfordert. Aber es war für mich ein großer Spaß, wirklich in diese Welt einzutauchen, das alles zu recherchieren, Reisen zu machen. Ich bin nach Vergio gefahren, habe mir Dimitri angeschaut, das Theater. Ich war auch drinnen, habe mir eine Vorstellung angeguckt. Ich habe mir diese ganze Gegend angeguckt. Ich habe dieses Tessin erobert für mich. Bin bis Bosco Gorin da oben hingefahren. Und dann habe ich mir so einfach so im Laufe dieser ganzen Zeit habe ich so die Figuren laufen lassen. Ich wusste eigentlich gar nicht wirklich, wo es hinführt. Ich wusste, wo ich das Ende haben möchte. Das Ende stand von Anfang an fest, dass es, aber wie es genau dahin geht, wie der Weg überhaupt dahin führt, das wusste ich nicht. Und ich habe wirklich meinen Figuren da Freiheit gegeben. Ich habe sie laufen lassen. Und es war für mich ein großer Spaß, das zu beobachten und zu schreiben. Und mir habe ich vielleicht das alte Ego gegeben noch, dass die Valerie eben 70 ist und dass sie das alles auch noch betrachtet, immer noch aus dieser zweiten Ebene heraus.
Ja, das heißt, du hast richtig Lust bekommen, wahrscheinlich Lust bekommen, auch weiterzuschreiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch verfilmt wird. Also jetzt, dass es jetzt verfilmt wird, wo es ein Roman ist.
Ich habe eine Produktion, die sich sehr dafür interessiert, aber das müssen wir mal gucken. Es ist nicht ganz einfach, weil es natürlich auch ein relativ teures Unterfangen ist. Es ist ein Roadmovie auf der einen Seite. Du musst diese 70 Jahre erzählen.
Ja, stimmt.
Aber Und es spielt im Zirkusmilieu auch.
Wir haben da gerade ein Foto von dir gesehen, von dir und Fritz Wepper übrigens. Da seid ihr beide als Clowns bei Stars in der Manege aufgetreten. Und hast du da gespürt, dass das was ist, was du kannst?
Es war ein solches Geschenk. Also ich habe mich so gefreut, dass dieses Angebot da kam. Und ich war so überglücklich, eine Clownin zu sein.
Ist eigentlich die Beziehung zu Fritz Wepper, der ja leider jetzt kurz nach seinem Bruder gestorben ist, war das eine enge Beziehung? Wart ihr befreundet?
Sagen wir mal, wir waren kollegial befreundet. Da habe ich noch, ich habe irgendwie einen Husten drin.
Ganz du hast doch auch Allergie, hast du mir erzählt. Bisschen Heuschnupfen, trink in Ruhe. In Ruhe einen Schluck trinken.
Erzähl was aus deiner Jugend.
Gut. Ich kann erzählen, dass du mir gesagt hast, dass ich meine Amaryllis in den Keller stellen soll. In den Keller stellen soll, vertrocknen lassen soll und dann abschneiden.
Aber du darfst
abschneiden.
Nicht vertrocknen. Du musst blühen.
Ich, ja.
Also Fritz Wepper und ich sind kollegial befreundet, aber eigentlich nicht privat befreundet gewesen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, er hat ein tolles Leben gehabt. Er hat wahnsinnig viel Erfolge, also Cabaret zum Beispiel, dass er mit in einem Oscar-Film drin ist, ist doch großartig. Er hat schon, denke ich mal, ein sehr, sehr reiches Leben geführt.
Das ist schön, wenn man,
ist es halt so, das Leben ist endlich.
Ja, aber schön, wenn man das sagen kann, finde ich, beim Zurückblicken. Mhm. So, Amaryllis sollte man nicht nur als Blume schätzen, sondern auch als Roman von Jutta Speidel. Während die Stimme sich ein bisschen erholt, gucken wir mal auf ein interessantes Thema. Wenn Frauen in meinem Alter oder in Juttas Alter sind, dann sind wir ja nicht mehr so auf der Suche nach guten Freundinnen. Das Netzwerk an Freundinnen und Freunden, das steht meist seit Jahren. Aber wenn man jung ist und neu in einer Stadt, dann ist es gar nicht so einfach, außerhalb der sozialen Medien Freundschaften zu knüpfen. Es sei denn, man schließt sich den Gruppenspaziergängen an, die in immer mehr deutschen Städten stattfinden, jetzt auch in Hamburg. Merle Weißer ist mitgelaufen.
Ein ungewöhnliches Bild. Hunderte Frauen, die an der Alster in Hamburg spazieren gehen. Eine von ihnen ist Wiebke.
Durch so Social Media und so ist es halt ein bisschen schwieriger, irgendwie die Connection zu finden und andere Leute halt irgendwie anzusprechen. Ist halt die Hürde viel größer, einfach auf jemanden zuzugehen und da einfach mal zu fragen, ob man nicht mal einen Kaffee trinken gehen möchte.
Heute ist das anders. Offenheit steht an erster Stelle. Ronja hat die Idee des Ladies Draw aus New York nach Hamburg geholt.
Hi Girls, ich bin Ronja und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr alle da seid. Das ist unser 5. Stroll und ich hoffe, ihr habt einen schönen Walk und ich würde sagen, wir gehen direkt in die Richtung. Einmal hier rum und dann direkt über die Brücke. Aber ich gehe auch gern vor.
Vor wenigen Monaten ist die junge Studentin nach Hamburg gezogen und kennt das Problem, Anschluss zu finden. Deshalb organisiert sie jetzt alle 2 Wochen einen einstündigen Walk, nur für Frauen.
Das Problem ist hauptsächlich, dass man ja, wenn man gerade in Großstädten lebt, dass es ziemlich anonym ist. Und ich würde sagen, in unserem Alter, gerade so in der Arbeitszeit oder wenn man noch studiert, ist es schwieriger, in Freundeskreise reinzukommen. Und das ist halt die super Option dafür, fand ich.
Ronja ist mit ihrer Idee nicht allein. Zusammen durch Großstädte spazieren ist ein Trend. Immer mehr Gruppen rufen auf Social Media zu gemeinsamen Spaziergängen auf. Und auch Ronja hat mit ihrem Projekt über 8000 Follower gesammelt, innerhalb von 6 Wochen. Das Interesse an direkten Kontakten ist groß.
Ich bin zugezogen vor einem halben Jahr und ich glaube, es ist nicht so einfach, wenn man einen Fulltime-Job hat, nebenbei noch andere Leute kennenzulernen, die vielleicht auch nicht von der Arbeit sind.
Vor allem, wenn man nicht im Studium ist oder in der Ausbildung, ist es doch nochmal schwerer, Leute kennenzulernen.
Ich war schon vor ein paar Wochen schon mal hier und habe da eine ganz nette Mädelsgruppe kennengelernt und wir machen jetzt auch manchmal was zusammen.
Besonders junge Erwachsene im Alter von 18 bis 29 Jahren leiden unter Einsamkeit. Eine Erhebung des Statistischen Bundesamts zeigt, jeder Vierte ist in diesem Alter betroffen. Frauen tendenziell öfter als Männer. Besonders in Großstädten fällt das Kennenlernen von Menschen schwer. Auch das Vernetzen auf Social Media klappt nicht immer. Digital ist beim Spazierengehen nichts, außer vielleicht das Nummernaustauschen am Ende. Und auch Wiebke hat bei diesem Ladies Draw Erfolg.
Eine Gruppe, dass man sich immer regelmäßig trifft, so wie so ein Stammtisch.
Genau.
Oder? Also ich habe heute Wiebke kennengelernt, ne? Hi. Genau, wir wollten uns dann nochmal ein bisschen treffen, haben schon Nummern ausgetauscht, wollten nächste Woche nochmal ein bisschen was machen, wieder spazieren gehen.
Der nächste Spaziergang von Hamburg Lady Stroll ist schon in Planung. Aber auch immer mehr Gruppen in anderen Städten finden sich. Und jede, die Lust auf neue Kontakte hat, ist willkommen.
So, da sind wir wieder. Die Mädels sind um die Alster rum. Finde ich eine gute Idee, dass man auf diese Art und Weise dann auch Kontakte knüpft. Ich nehme mal an, dass du auch einen großen Kreis an Freundinnen und Freunden hast.
Gar nicht mal so groß, aber einen alten Kreis. Also wir sind alle mindestens 30, 40 Jahre befreundet und wir gehen jetzt zum Beispiel wandern. Wir gehen übermorgen wandern, deswegen muss ich morgen ganz dringend nach München.
Wo geht ihr denn so hin?
Wir haben die Rosi ist 75 geworden und ist eine unserer Yoga-Freundinnen. Und wir fahren mit dem Auto an den Plansee, das ist bei Oberammergau, ein Stückchen weiter hinten, ja. Richtung Schloss Linderhof. Und da haben wir eine Tour, weil Reinhild, unsere andere Yoga-Freundin, ist Bergsteigerin und die kennt alle Wege. Und die malt auch und das ist immer ganz toll.
Ja, hört sich gut an. Das heißt, du bist aber auch ein Mensch, du bist ein sehr sozialer Mensch. Du brauchst auch Menschen um dich rum. Ne? Also auch Menschen, die
ich mag einen kleinen, feinen Freundeskreis und meine Familie. Und das ist dann auch gut so. Und ansonsten habe ich einen großen Bekanntenkreis. Aber Freundeskreis ist eigentlich eher klein.
Mhm. Du bist neulich an die Öffentlichkeit gegangen, zusammen mit Gisela Schneeberger und Michaela May. Mhm. Da ging es um Rollen für Frauen, die keine 30 mehr sind. Würdest du die beiden auch als Freundinnen bezeichnen?
Also mit der Michaela bin ich über 40 Jahre befreundet, mit der Gisela nicht. Die Gisela, mit der habe ich auch noch nie gedreht, aber die Gisela schätze ich als Kollegin. Und wenn wir uns so privat sehen, also oder auf irgendwelchen Filmfesten oder sowas, dann sind wir immer sehr freundlich miteinander und ja. Aber eine Freundin ist sie nicht. Nee.
Ich habe mich gewundert, dass ausgerechnet ihr drei das gesagt habt, weil man sieht euch ja alle häufig. Also ihr gehört ja zu den Schauspielerinnen, die sich nicht über Angebote beklagen können. Oder sind es die falschen Rollen?
Ja, und vor allen Dingen was für Rollen. Also ich meine, wir sind alle drei erfolgsverwöhnt, wir sind alle drei Protagonistinnen. Das heißt, wir haben viele, viele Filme getragen und viele Serien gezogen. Und mit einem Mal, bloß weil du 70 bist, kommen dann, ich habe nichts gegen kleine Rollen. Zum Beispiel die Bertha ist eine ganz kleine Cameo-Rolle.
Die gucken
aber
wir gleich
die Bertha
noch an.
Ist sehr speziell und die ist sehr toll. Und da habe ich gesagt, wow, super, dass ich sowas angeboten kriege. Was für eine Chance. Aber ansonsten wird mir doch oftmals wirklich etwas angeboten, wo ich mir denke, warum braucht ihr mich? Mich braucht ihr nicht dafür. Das kann jeder andere auch spielen in meinem Alter. Ich koste ja auch ein bisschen mehr vielleicht wie ein paar andere. Aber es geht eigentlich darum, dass ich, wenn ich eine Rolle spiele, dass ich inhaltlich voll und ganz dazu stehen möchte. Es muss nicht, ich muss nicht wieder einen Riesenfilm ziehen. Trotzdem würde ich das gerne.
Aber ich finde es deswegen so erstaunlich, weil die Menschen und auch die Frauen, die hauptsächlich gucken, gerade lineares Fernsehen, sind ja auch keine 30 mehr. Die möchten sich doch identifizieren können.
Ja, aber der Sender oder die Sender haben ja angeblich eine Studie gemacht und dabei ist herausgekommen, dass eigentlich auch ältere Leute lieber jüngere Frauen sehen möchten. Bei Männern ist es nicht so der Fall. Es ist angeblich so, dass man am allerliebsten Frauen sieht, die unter 47 sind.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaub das auch nicht, dass
das
ist.
Ja, es wird behauptet.
Es soll doch jetzt aber jemanden geben, der genau für euch drei ein Drehbuch entwickelt, ne?
Ja, schauen wir mal, ob es gelingt. Und das wäre natürlich sehr schön.
Ja, da bin ich mal gespannt, was dabei für eine Geschichte rauskommt. Du hast es gerade schon erwähnt, Tage, die es nicht gab, haben bestimmt viele von Ihnen auch gesehen, die erste Staffel. Da ist Jutta Speidel, nämlich die Bertha. Und da gucken wir mal rein.
Ich bin die 10th größte Geldgeberin dieser Schule und nicht nur das. Jeder auf den 9 Plätzen vor mir wird meinen Anruf entgegennehmen.
Das war doch jetzt nur eine Feststellung, keine Drohung. Hab mich recht?
Oh doch, doch. Es ist eine Drohung.
Mit welchen Konsequenzen?
Das wollen wir doch beide nicht wissen. Ich scherze nicht.
Also ich find's super. Ich find's wirklich, allein dieser kleine Auftritt.
Ja, die ist großartig.
Und ist das denn eine Rolle, die man so für dich geschrieben hat oder hast du da selber dran gearbeitet?
Die ist geschrieben worden und sie haben, warum auch immer, Gott sei Dank, mich dazu sich gewünscht.
Und dieses Tiling, also sieht ja völlig anders aus als normal.
Ich habe sonst noch kürzere weiße Haare. Zum Beispiel da, das ist eine Perücke.
Ja.
Aber sie sieht so unglaublich gut aus, diese Perücke. Die ist mal für mich gemacht worden für einen Kinofilm. Und die habe ich jetzt natürlich auch wieder auf. Die Bertha hat eine tolle Entwicklung gehabt in der ersten Staffel. Die ist ja dann auch am Ende, hat sie sich wirklich getrennt von ihrem großen Unternehmen und hat gehofft, dass die Tochter dieses Unternehmen dann weiterführt. Aber es kommt alles ganz anders.
Also ihr dreht jetzt gerade?
Ja, ich fange jetzt an, ja. Am 13. ist Drehbeginn.
Ja, also das ist eine Rolle, sowas könnte ja ruhig auch mal mehr ausgebaut werden.
Sowas könnte, ja, wunderbar. Und ich kann eben, du hast vorhin schon gesagt, ich kann viel. Und ich kann eben auch so ganz andere Figuren spielen. Aber ich weiß nicht, warum die, irgendwie gibt es da immer so Vorurteile, dass man denkt, ja, die Speidel, die darf man jetzt nicht so böse zeigen. Jeder liebt die ja. Nein, im Gegenteil. Ich bin Schauspielerin, ich liebe die Verwandlung. Ich möchte gerade Rollen spielen, die mir eigentlich nicht so unbedingt auf den Leib geschrieben sind.
Ja, ich hoffe, das hat jetzt jemand, das haben jetzt die Richtigen nochmal gehört. Man kann das gar nicht oft genug sagen. Und was so das Styling angeht, also was du dann trägst in solchen Rollen, du hast ja einen wirklich ausgeprägt guten Geschmack. Lässt du dir da was geben oder sagst du, nee, das entscheide ich schon selbst, was ich da trage?
Also ich habe die schon mit kreiert. Ich habe diese Perücke praktisch dem Sender aufgejubelt. Ich habe gesagt, ich möchte die so haben. Ich möchte, dass die weiß trägt und Gold. Fetten Goldschmuck trägt. Und wenn überhaupt noch eine andere Farbe, dann vielleicht ein kleines Creme oder ein kleines, ja, Rosé oder irgend sowas. Aber hell. Und das führen wir auch jetzt weiter. Bloß es fängt lustigerweise bei einer Trauer an und da ist sie schwarz. Eine richtig schwarze, ganz, ganz abartig böse Person.
Ich bin gespannt auf die zweite Staffel. Ich finde auch, Harald Krasnitzer wirkt, sieht man ganz anders, als man ihn so kennt.
Ja, ne? Er ist leider in der zweiten nicht mehr drin.
Ach so.
Ist er tot.
Ach, er ist schon tot. Ach so,
er ist in diesen Wasserfall runtergefallen.
Das habe ich nicht gesehen. Ich habe so ein paar Folgen gesehen. Ja, schade. Gut, also wir warten drauf. Jutta Speidel ist ja, wie Sie bestimmt wissen, nicht nur eine tolle Schauspielerin, sie ist auch seit vielen Jahren sozial engagiert. Ihr liegen besonders Mütter und Kinder am Herzen. Bevor wir darüber reden, berichtet Desiree Fehringer über ein Kunstprojekt in Hamburg, das ihr auch gefallen wird, der Jutta Speidel. Es widmet sich Menschen mit Demenz.
Mit inklusiver Kunst Türen öffnen und Menschen zusammenbringen. Das ist das Motto jeden Donnerstag in Hamburg-Alsterdorf.
Kunst kann einfach jeder machen. Es braucht nur manchmal Zugänge. Und viele Menschen bekommen diese Zugänge nicht. Und es braucht die Kunst des Ausprobierens, ohne dass man sich gleich für irgendetwas festlegen muss oder dass dahinter so eine große Erwartung steht.
Gemeinsam mit einem Demenzexperten, einer Kunsttherapeutin und Auszubildenden der Heilerzieherpflege hat Conny Zolker ein ganz besonderes Kunstprojekt ins Leben gerufen. Kunst mit allen Sinnen. Vor allem für Menschen mit Demenz.
Es ist egal, wer ist und was für eine Geschichte er hat, was für eine Erkrankung hat oder auch nicht, sondern es ist eine gemeinsame, wertvolle Zeit, kreativ zu werden, ins Gespräch zu kommen und neue Leute kennenzulernen.
Jeden Donnerstag haben eine Handvoll Demenzpatienten die Möglichkeit, eine Stunde lang im evangelischen Krankenhaus Alsterdorf künstlerisch tätig zu werden. Das Projekt der Stiftung Alsterdorf wird durch Aktion Mensch gefördert.
Sie können nichts verkehrt machen.
Nee, oder? Ich bin mir unsicher, ich weiß nicht.
Also ich würde es hier hin machen.
Also da machen. Also hier ein oder mehrere?
Können noch mehrere.
Okay, das weiß ich. Also mehr, ne?
Der ist zu schwer.
Der ist doch nicht schwer. Du hast doch gefrühstückt heute Morgen. Du hast gesagt, es gab Müsli. Nee, du musst mithelfen. Ist doch gar nicht so schwer.
Die 5 Heilpfleger-Azubis unterstützen die Demenzpatienten einfühlsam. Kunst mit allen Sinnen und allen Materialien. Das bedeutet auch, wer keinen Pinsel halten kann, malt eben mit Hilfe von Ballons. Es wird auf alle Bedürfnisse geachtet, jeder Patient individuell gefördert und gefordert.
Das Wichtigste finde ich, eine gute Zeit zu haben, weil darum geht es, Menschen mit Demenz eine gute Zeit zu ermöglichen, ein Wohlbefinden zu ermöglichen.
Es herrscht höchste Konzentration. Und die Alltagssorgen und Ängste der Demenzpatienten werden für eine Stunde in der Woche mal vergessen. Quasi kurz weggemalt.
Kunst kann einfach Türen öffnen und Farben erzählen Geschichten. Es regt einfach ein Langzeitgedächtnis auch an, dass manchmal einfach auch bei Menschen so ein Fenster an die Erinnerung von Vergangenheiten aufgeht. Kunst kann einfach auch motorische Fähigkeiten wieder aktivieren. Man muss einfach nur zulassen und Möglichkeiten dafür geben.
Die Möglichkeit, einmal die Woche in einem geschützten Rahmen kreativ zu sein, sich mit bunten Farben auszutoben, schenkt vielen Demenzpatienten Mut und Freude. Aber das Kunstprojekt ist nicht nur für die Patienten eine besondere Erfahrung. Auch die Heilpflege-Azubis lernen viel.
Mir macht es Spaß, einfach mit den Menschen zu arbeiten, zu sehen, wie so kleine Kleinigkeiten so viel bei einem Patienten auslösen, also dass sie da so gestärkt rausgehen und so viel Spaß dabei haben.
Die meisten der Demenzpatienten wissen in ein paar Stunden nicht mehr, dass sie ein Bild gemalt haben. Aber darum geht es in Alsterdorf auch nicht. In dem Moment hatten sie eine gute Zeit. Ablenkung vom tristen Krankenhausalltag. Und sie waren stolz auf ihre Kunstwerke.
Sehr schönes Projekt, finde ich. Das wäre auch was für deine Mutter wahrscheinlich gewesen, die ja auch am Ende ihres Lebens dement war.
Die Mami hat auch sowas gemacht. Die hat Seidenmalerei gemacht.
Aha.
Ganz, ganz lange. Bis sie plötzlich diese, du musst ja bei Seidenmalerei, musst du ja immer alles umrunden mit so einem festigenden, also dass die Farben
nicht rausläuft. Ja.
Und das konnte sie irgendwann mal nicht. Da hatte sie dann irgendwann mal keine Geduld mehr und dann hat sie das einfach zusammengekriegt. Weg damit! Ja. Aber das ist eine tolle Kunst generell, ist einfach etwas, genauso Gesang. Also ja. Im Altersheim wird ja auch viel gesungen und Musik gemacht. Das ist schon etwas, was ja noch die Seele berührt, wenn du mit der Demenz nicht so weit dann fortgeschritten bist, dass du eigentlich an nichts mehr wirklich teilnimmst.
Mhm. Konnte sie auch noch Gedichte? Mein Vater hat immer so Gedichte aus seiner Kindheit aufgesagt.
Dieses Langzeitgedächtnis funktioniert ganz, ganz lange, ja.
Ja. Aber über deine Mutter wollte ich eigentlich gar nicht so ausführlich sprechen, sondern über Horizont e.V., das ist ja dein Verein, den gibt es ja mittlerweile seit, also 97, seit 27 Jahren. Wie ist das entstanden, als du das damals gegründet hast? Was hattest du vor Augen? Was wolltest du damit?
Empörung. Ich hatte das gesehen, also das war 29 Jahre her, dass es obdachlose Kinder in München gibt. Und ich war fassungslos, absolut fassungslos. Und dann habe ich wirklich 2 Jahre recherchiert. Also immer, wenn ich in eine andere Stadt gekommen bin, dann habe ich mich erkundigt. Gibt es irgendwo eine Unterbringung für Kinder, für obdachlose Kinder, vielleicht mit Müttern zusammen und so. Und dann bin ich oftmals in so einem Kirchenprojekt drin gestrandet oder in irgendwelchen Pensionen. Und das war eigentlich das Allerschlimmste. Pensionen, die an Betreiber, Pensionsbetreiber vermietet wurden, wo der Staat oder die Stadt sehr viel Geld gezahlt hat pro Nase, die da drin gewohnt haben. Da gab es keine Betreuung, da gab es auch nicht wirklich etwas, wo man diesen Menschen überhaupt hilft, wieder auf die Beine zu kommen. Und da habe ich gedacht, ich bin ja so eine kleine Revoluzzerin in mir, eine, die auch gerne ein bisschen gegen den Strich was bürstet. Ich habe mir gedacht, da muss eine private Initiative her, die das einfach öffentlich macht. Und der Gesellschaft und der Politik den Spiegel vorhält und sag mal, guckt ihr da nicht hin?
Ja.
Das habe ich dann gemacht.
Und das ist ja wirklich ein Riesenprojekt geworden. Du hast 56 Angestellte mittlerweile. Ja,
wir haben jetzt 70.
Ja. 70
ja,
Angestellte?
70, ja, es ist aber nicht ein Wasserkopf, sondern es ist einfach eine Notwendigkeit.
Ja, wir gucken parallel mal ein paar Bilder an, während du erzählst, wie das gewachsen ist, also was ihr mittlerweile alles anbietet. Mhm. Welche Möglichkeiten es gibt für Frauen?
Also wir sind jetzt hier zum Beispiel in dem Garten und wir haben gerade ein Baumhaus gesehen. Das kommt aus unserer Schreinerei. Also wir haben mit den Kindern in der Schreinerei, das ist im Dommarktpark, das ist ein öffentliches Haus, weil es dauerhaftes Wohnen ist. Jetzt sieht man es sehr hübsch, diese Baumhäuser. Ja, ja. Das ist noch viel größer geworden, inzwischen sind es noch mehr. Und die werden, hier ist die Bildung zum Beispiel, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei uns. Bildung ist auch, dazu gehören natürlich auch Pflanzen und alles mögliche, wie weg. Was und was kann man essen? Also wir haben in unserem Konzept einfach drin, dass nicht nur eine Beschäftigung da ist oder sagen wir Therapien die oder Begleitungen zu Ärzten oder mit Rechtsanwälten oder so weiter, sondern dass wir vor allen Dingen mit den Kindern Bildung vorantreiben, sehr genau hinschauen, wo sind Defizite da, wo sind Interessen da, wo kann man aus den Kindern wirklich was herauszaubern, was in ihnen drinnen steckt. Mhm. Also wieder eine kleine Amaryllis. Ja?
Ja, ja.
Und das fördern wir ganz, ganz stark. Und wir fördern natürlich auch diese Bindung zwischen einer Mutter, die große Gewalt erfahren hat und auch eventuell die Kinder Gewalt erfahren haben mit häuslicher Gewalt, die Bindungsprobleme haben. Mhm. Das ist auch etwas, was natürlich ein Kind ein ganzes Leben lang verfolgt als ein Trauma, dass dieser Bezug zum Vater und zu der Mutter nicht wirklich vorhanden ist. Und das ist dann so eine schlafende Geschichte, ne, bei Kindern. Also da kann ganz schnell die Post abgehen, ja, wenn die dann so 14, 15 sind.
Ja, das glaube ich. Und wie mit der Finanzierung, wie bekommst du das hin? Das wird ja immer größer. Jetzt gibt es ja wieder ein neues Bauprojekt. Mhm. Woher bekommst du die Gelder dafür?
Sagen wir mal so, wir bauen ja für die Stadt München auch, also für die Menschen der Stadt München. Das heißt, wir haben Verträge mit der Stadt München, mit dem Wohnungsamt, dass sie uns quasi bedürftige Frauen und Kinder zuleiten, mhm, und wir für sie unser ganz privat geführtes, und wir sind eigener Träger, unser privat geführte Konzeption an diese Menschen heranbringen, ihnen dadurch auch wirklich eine Zukunftsperspektive bieten, mhm, die ihnen ermöglicht, wenn sie in diesem Haus nicht mehr wohnen, wenn es uns ein Schutzhaus ist, sind es 18 Monate, 2 oder 2 Jahre, dass sie danach eigenständig leben können und vielleicht eben auch einen Beruf ausüben üben können, mhm, und Kinder in weiterführende Schulen kommen und gute Abschlusszeugnisse bekommen. Das bereiten wir vor. Und das kriege ich natürlich auch durch eine Wohnungsbauförderung bezahlt von der Stadt München. Also, mhm, die steigen ein mit einem Prozentsatz und es ist dann schon mal eine Basis, auf der wir anfangen können zu bauen. Mhm. Alles andere wird entweder durch Stiftungen wie Antenne Bayern Stiftung, wie Sternstunden, wie Bild hilft, RTL Stiftung, wird mitfinanziert und dann brauche ich natürlich, und das ist halt dann das Geschenk, private Spender, die mit großen Summen einsteigen.
Ja, und du bist ja sehr gut im Spendensammeln. Ich habe dich erlebt, vorletztes Jahr bei der Goldene Bild der Frau, da bist du wirklich nach der Veranstaltung bei der Aftershow-Party rumgelaufen und hast für das Projekt, das dir da, also nicht für deins, ja, nee, sondern für ein anderes Projekt, hast das jeden angesprochen, ob man nicht eine kleine Summe spenden, ja, möchte. Das fand ich toll.
Ich bin ja ziemlich schmerzfrei. Ich kann für andere wunderbar Geld sammeln. Also für mich selber könnte ich das überhaupt nicht, aber für andere kann ich das. Und ich kann auch absolut die Idee vertreten und sagen, so, und das, mach mal deinen Geldbeutel auf. Du wirst da wohl einen 20er da drin haben.
Ja, und das hat ja offensichtlich bei dieser Sache hat ja gewirkt. Also wie viel kam da, ja, zusammen?
Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe so an die 5.000 Euro gesammelt gehabt. Aber ich gehe gerne auch mit einem Röckchen, was ich dann hochlüpfe und sage, die Dukaten sollen reinfallen. Also es ist auch wieder jetzt durch diese Rezession und diese enorm gestiegenen Baukosten, ist es einfach wirklich wahnsinnig, was wir für einen Anstieg haben. Wir haben eine Phase, die ist jetzt 3,5 Jahre, wo wir nur planen, bis wir endlich mal das durchsetzen konnten, so wie wir bauen wollen. Wir zum Beispiel sanieren unser Bestandshaus in dem dritten Haus und es ist einfach 4,5 Millionen teurer geworden, als es am Anfang, ja, war. Und das ist ein Wahnsinn. Wie soll ich das ausgleichen? Also das muss ich über private Spenden jetzt innerhalb der nächsten 3 Jahren einfach zusammenkriegen.
Ja, vielleicht war das jetzt schon mal so ein kleiner Startschuss, ja, dass man
und
neugierig wird.
Ja, es gibt wirklich, wirklich vermögende Menschen. Und wir haben eine Stiftung, also es ist ja keine verlorene Sache, sondern du kannst es anschauen und du tust damit wirklich was sehr, sehr Sinnvolles.
Mhm. Also Jutta Spadl hat ja viele Talente. Sie ist auch handwerklich sehr begabt. Ich weiß nicht, ob es zur Influencerin, zur Handwerksinfluencerin reichen würde, aber die gibt es ja auch schon, Rike Radlader zum Beispiel. Sie gibt ihr Wissen aber nicht nur im Netz weiter, sondern auch ganz real in Form von Schweißkursen für Frauen. Kolja Robra war bei einem dabei.
Kommt mal her, wir machen jetzt mal los.
Komm bitte her, wie ich aus dem hier das hier mache.
Ich bin Rike Radlader, ich bin 32 Jahre alt und ich bin geboren in Neustrelitz. Dann nach Berlin gegangen und habe da angefangen zu studieren, abgebrochen. Das gehört wohl dazu.
Ihr wisst, es gehört wirklich zu meinen absoluten Stärken, Sachen gerade herzustellen. Aber tatsächlich konnte ich mich hier mal fokussieren und auch dann das Brett herstellen.
Ich bin eigentlich Ergotherapeutin. Hat auch ein bisschen ergotherapeutische Züge, was ich hier mache. Wie alle 1 Million männlichen Handwerksinfluencer das auch tun. So möchte ich das einfach auch machen.
Rike Radlader, so nennt sich die Autodidaktin. Sie gibt in einem Berliner Gewerbegebiet Werkstattkurse.
Ich habe mir halt Sachen angeeignet und ich habe so ein bisschen die Eigenschaft, wenn ich Sachen mühe kann, dann möchte ich das gerne, dass andere das auch können. Vor allem, wenn ich denke, es ist wahnsinnig cool, dann weiß ich, dass andere das auch können wollen. Safe.
Männer dürfen zwar auch teilnehmen, in erster Linie richten sich ihre Schweißkurse aber an Flinter-Personen.
Flinter steht für Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans- und Agender-Menschen. kann es ehrlich gesagt auch vergleichen. Ich meine, es gibt ja auch so Fitnessstudios, ne, die so ein bisschen nur für Frauen sind. Da sagt man nicht Flinte, aber es sind dann Frauen-Fitnessstudios. Und also ich glaube, das können viele nachvollziehen, dass man da lieber unter sich irgendwie Sport macht. Und es hat auch nichts irgendwie mit Ausgrenzung zu tun, sondern einfach nur mit so einem Empowerment, dass man irgendwie weiß, okay, hier haben irgendwie alle so ein bisschen ähnliche Geschichten vielleicht oder ähnliche Gefühle oder ähnliche auch Diskriminierungserfahrungen gemacht. Und da fühlt man sich irgendwie ja, sicher und geborgen.
Ich wollte das immer schon lernen, schon als Kind. Bei mir in der Familie machen das viele. Und genau, deswegen hatte ich da immer schon Lust drauf. Und jetzt habe ich gedacht, mache ich es einfach mal.
Dann versucht ihr, den Brenner ganz senkrecht zu halten. Ihr könnt ihn sogar so ein bisschen leicht rechts kippen. Mit euren Augen geht ihr von links, guckt ihr genau rein, was da passiert. Und dann drückt ihr ab.
Ja, ist aufregend. Ja. Meine ersten Schweißpunkte. Ja, okay. Ja, es ist schon sehr viel Kleinarbeit, so Millimeterarbeit. Aber es macht total Spaß. Also ich hätte da jetzt auch noch eine Stunde weitermachen können.
Ja, hat Spaß gemacht. Also Learning ist, dass es immer besser wurde. Nee, am Anfang irgendwie ungewohnt, aber ja, lief jetzt ganz gut eigentlich.
Zum ersten Mal tatsächlich. Also ich habe vorher noch nie mit Metall gearbeitet. Aber ja, es macht halt mega Spaß, weil es einem so ein Gefühl von Power irgendwie gibt, muss ich sagen.
Auch, dass eine Frau das unterrichtet, macht irgendwie schon einen großen Unterschied, finde ich. So irgendwie eine angenehmere Atmosphäre irgendwie.
Mal irgendwas wollte ich noch dazu sagen.
Ich glaube, das ist halt irgendwie das A und O. Sobald man in so einem sicheren Raum ist, hat man nicht mehr diese Hirnkapazitäten, die darauf irgendwie fokussiert sind, zu checken, bin ich jetzt hier sicher, werde ich jetzt hier irgendwie kommentiert, passiert hier irgendwas, kann mir hier irgendwie was entgegenschlagen, was irgendwas in mir triggert. Und wenn diese Hirnkapazitäten sozusagen frei werden, weil man in einem Raum ist und man denkt, oh cool, hier bin ich sicher, dann kann man sich auf die Sache konzentrieren. Und das ist ein so unheimlich gutes Gefühl, was ich selber auch oft erlebt habe und was ich auch merke, dass die Leute das hier erleben, wenn sie herkommen.
Pläne für die Zukunft hat sie viele, eine weitere Kursleiterin finden und mehr Workshops für Firmen anbieten. Und dazu kommt noch ein großer Traum der gebürtigen Norddeutschen.
Ja, irgendwann würde ich gerne zurück nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, dann Hof haben und das alles da machen. Aber das dauert noch. Aber das ist so der große, das ist so der 10-Jahres-Plan.
So, da sind wir bei dir genau an der richtigen Adresse damit, ne?
Super, ich finde das eine großartige Sache. Und liebe Rieke, falls du das jetzt anguckst, ich bräuchte sowas für München, für Horizont. Also bitte sei so lieb und such in München irgendeine tolle Person, so eine lustige, sympathische, wie du das bist. Und die soll sich bitte bei Horizont melden. Wir brauchen sowas.
Ja, da schauen wir mal, was dabei rauskommt. Du kannst aber selber auch schweißen, ne?
Ich habe das mal gelernt, ja, auch für eine Rolle. Aber mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Und eigentlich hatte ich vor, das richtig auszuüben, aber ist dann irgendwie im Sand verlaufen.
Aber du bist schon so gut, dass du, wenn in deinem Haus mal was ist, dass du das selber erledigen
kannst. Ja, ich kann löten oder so. Ich muss zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme, unbedingt was löten.
Da muss man doch auch.
Ich habe so einen alten Lötstab von meinem Vater.
Wie, und was ist das dann? Was lötet man? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Was.
Du, mir ist eine alte Lampe auseinandergebrochen.
Ach
und da
so.
Ist oben das Gehäuse ab und ich musste es löten, weil die fiel mir quasi auf den Boden. Und ich habe es in letzter Sekunde gerade aufgefangen. Jetzt muss ich das löten.
Ja, bemerkenswert, was du alles kannst. Wie bist du denn als Oma? Du hast ja zwei Enkelkinder, einen Jungen, ein Mädchen.
Zum Beispiel so, dass ich meinen Enkel sage, du, ich brauche deine Hilfe, du kannst ja auch ein bisschen Taschengeld verdienen, komm, und dann sind wir halt das, was gemacht werden muss, das macht er dann. Und ich muss sagen, er hat Spaß daran. Er hat wirklich Spaß daran, auch handwerklich zu arbeiten und mit mir oder auch im Garten zu arbeiten. Und er hilft mir dann dabei. Also ich finde das ganz prima. Die andere ist ja noch zu klein, die ist erst 2,5.
Stimmt, der ist 2,5. Und wie oft siehst du deine Enkelkinder? Wie oft
also die Berlinerin leider sehr wenig oder sehr viel weniger. Aber den Janis sehe ich schon, also wenigstens 1-2 Mal die Woche.
Ja, und da habt ihr nicht auch gerade Urlaub zusammen gemacht?
Genau, wir sind mal abgehauen. Wir waren da mal einfach weg.
Und bist du dann so eine Quatsch-Oma? Also so, machst du richtig Unsinn mit den Kindern oder bist du auch mal streng?
Nee, streng bin ich nur, wenn ich sage, jetzt lass das mal, das ist doch einfach blödsinnig, das hält nur auf oder so. Aber ich bin ganz offensichtlich sehr viel kreativer als die eigenen Mamas, weil die immer natürlich andere Dinge haben, die sie mit den Kindern machen. Und ja, ich glaube, das schätzen sie beide.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und deine Tochter geht doch auch mit dir auf Lesetour. Die ist
die Antonia ist ja ausgebildete Opernsängerin. Und wir haben zusammen eben wir sind auf einer großen Lesereise, die man auch im Internet nachvollziehen kann, bei meiner Webseite oder beim Verlag.
Und da sieht man euch drei.
Ja, ach ja, süß. Und da haben wir eine musikalische Lesereise und das macht sehr, sehr viel Spaß. Das ist ganz wunderbar.
Und das Verhältnis ist so gut, dass es dann auch harmonisch...
Wir sind Kolleginnen auch. Wir sind auch Kolleginnen. Und ich kann nicht singen, sie kann das hervorragend. Ich lese dafür vielleicht ein bisschen besser. Also das passt. Es ist auf Augenhöhe. Absolut.
Siehst du bei deinem Enkel denn auch schon kreatives Potenzial? Könntest du dir vorstellen, dass das auch in die Richtung geht, wenn er mal
also,
groß ist?
Bei meiner Enkelin sehe ich durchaus qualitativ den Clown.
Bei der Kleinen schon?
Ja, ja. Also das könnte ich mir vorstellen. Die ist sehr musikalisch, die singt hervorragend. Also Mini-Playback-Show oder sowas wäre schon drin fast.
vielleicht wird sie dann wirklich mal eine Clownin und tritt im Zirkus auf.
Wer weiß.
Denn es gibt ja so wenige, es gibt überhaupt eine berühmte Clownin?
Es gibt eine Schweizerin, die Gadi Hutter. Das ist momentan eigentlich die einzige Solo-Clownin der Welt. Und ansonsten haben es Frauen sehr, sehr schwer, weil es eine Männerdomäne ist, eine reine Männerdomäne.
Warum? Frauen sind doch so lustig. Frauen können doch so, haben so komisches Talent.
Ich weiß es nicht. Ich denke, das ist eine uralte Geschichte, als zum Beispiel auch im Theater einfach Männer alle Rollen gespielt haben, auch die Tispe. Und wenn man zu Shakespeare zurückkommt, ist der Clown, sagen wir mal, der Puck, der Ariel, der Faun, die in großen Shakespeare-Dramen oder auch Komödien stattfinden, es ist immer das Wesen, was man eigentlich weder männlich noch weiblich einstuft. Und der Clown ist auch, er wird August genannt und nicht Augusta, aber es ist eigentlich auch ein geschlechtsloses Wesen.
Ja.
Und deswegen ist es gar nicht verständlich, warum Frauen das nicht in gleichem Maße und auch mit gleichem Erfolg wie Männer betreiben können.
Komisch, vielleicht tust du mit deinem Buch ja, trägst du dazu bei, dass ich das wenigstens mal gedanklich einen Anstoß gegeben
habe. Das wäre sehr, sehr schön, ja, das wäre sehr, sehr schön.
Und vielleicht schafft es deine Enkelin ja dann in den Zirkus Roncalli. Du wolltest doch immer da als Zirkusdirektorin mal auftreten.
Das wäre ein großer Traum von mir gewesen, ja.
Ja, vielleicht sehen wir dann deine Enkelin mal als Clownin im Zirkus Roncalli. Das Buch gibt es, glaube ich, auch als Hörbuch, ne?
Oh ja, von mir eingelesen. Und auch das soll angeblich, so sagt man mir, ein sehr, sehr großer Spaß sein, weil scheinbar meine Sprache und meine Stimme gut ankommen.
Ja, vor allem, wenn du Dialekte sprichst.
Ja, wenn ich ein Schweizer bin.
Also Jutta, wie immer eine große Freude, mit dir zu sprechen.
Ich danke dir, das war zauberhaft. Vielen Dank, liebe Bettina.
Wenn du magst, kannst du die ganzen Amaryllis mitnehmen.
Um Gottes Willen, wir teilen sie auf.
Morgen habe ich übrigens Professor Benjamin Alz zu Gast, der ist Hygieneexperte. Dann werden wir unter anderem zeigen, wie man eine Toilette korrekt säubert. Die hat Jutta schon entdeckt, die steht da hinten schon im Studio. Jetzt kommt ihr Landesprogramm.